Sag mal, hast du bei der Steuer auch diesen Schulflashback? Einfach irgendwas raten und dann hoffen, dass es stimmt?
Boah, nee, gar nicht. Wieso, Steuer ist so mein Safe Space.
Du meinst, damit ist alles sicher?
Ja, genau. Wieso, Steuer ist so die Steuer-App, die dich einfach versteht. Egal ob Studium, Job oder Umzug.
Stimmt, krass. Fühlt sich gar nicht wie Steuern an.
Steuern erledigt?
Safe.
Mit Wieso Steuer.
Schon wieder Bewerberflaute? Sie schalten Anzeige um Anzeige. Das nervt und ist doch viel zu teuer. Stopp! Raus aus der Recruiting-Spirale. Mit StepStone All Jobs bekommen Sie alle Anzeigen für ein Jahr in einem Paket zu einem fixen Preis. So sparen Sie bis zu 75% Kosten pro Bewerbung und sind jederzeit flexibel. Jetzt Termin vereinbaren auf stepstone.de/alljobs. StepStone. Einfach die richtigen Talente finden für alle Jobs.
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste. Die 25. Olympischen Winterspiele in Milano Cortina 2026 sind ja jetzt gut 36 Stunden Geschichte und eigentlich waren sie es in der Flugshow auch, bis diese neue Folge hier entsteht. Und zu der begrüße ich nicht nur euch da draußen, sondern auch jemanden, der anders als so ziemlich alle aus unserem Team vor Ort war und diese Spiele hautnah vor Ort miterlebt hat. Skisprunglegende und Eurosport-Experte Martin Schmidt leistet uns heute Gesellschaft. Hallo Martin.
Hallo, hallo. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank für deine Zeit schon mal im Voraus. Du bist gestern erst zurückgekommen aus Italien, habe ich vernommen. Bist du denn geistig überhaupt schon wieder im Lande sozusagen?
Ich bin schon so halbwegs im Lande, bin schon angekommen und noch ein bisschen müde. War doch eine sehr intensive Zeit. Habe es eben bis zum Schluss begleiten dürfen. War die letzten Tage noch in Cortina. Habe auch sag ich mal, die Städte noch begutachten können, das Flair da. Kurzbesuch in Antholz habe ich auch gemacht, sodass ich dann doch noch ein bisschen einen breiteren Olympia-Eindruck hatte, wie nicht nur Predazzo und Tesero.
Das ist ja so ein bisschen das Ding, so den Eindruck, den man auch von einigen Athleten so bekommen konnte. Dadurch, dass es ja so zerclustert war, wie man das so schön nennt, hat es manchmal so ein bisschen den Eindruck von gestreckten Weltcups gehabt, wo halt Olympia draufgeschrieben stand. Wie hast du das denn erlebt?
Ich persönlich habe es eigentlich schon als Olympia wahrgenommen. Also für mich waren das Olympische Spiele, es waren tolle Spiele. Und ich finde immer, man muss auch ein bisschen berücksichtigen, was will man eigentlich, was erwartet man. Also wir haben ja in Vergangenheit oft, sage ich mal, den Gigantismus angeprangert, auch die, in Anführungszeichen, Verschwendung von viel, viel Geld und Ressourcen in neue Wettkampfstätten, die zwar pompös aussehen, aber in der Nachnutzung dann doch ein bisschen fraglich sind. Und hier hat man ja doch ein Konzept versucht, wo man sich auf bewährte Orte ja, beschränkt, um da die Wettkampfstätten natürlich auch neu zu bauen. Aber das hat eine Nachnutzung natürlich auch, wenn man zum Beispiel Skispringen nimmt, eine ganz andere Bedeutung, wie wenn irgendwo in der Nähe eine halbe Stunde von Mailand weg ein neues Schanzenzentrum entstanden wäre, ohne weitere Infrastruktur, ohne eine Historie im Skispringen und entsprechend ohne Nachnutzung durch Nachwuchs. Und jetzt hat man das italienische Trainingszentrum, das in Predazzo, auf den neuesten Stand gebracht. Es ist da natürlich nicht alles so gelungen mit dem Schanzenbau, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Das muss man, glaube ich, getrennt voneinander betrachten, weil dafür kann jetzt Olympia nichts, für die Art, wie die Schanze gebaut wurde. Aber man hat da mal alles auf den neuesten Stand gebracht und hat für das italienische Skispringen auch die Weichen auf Zukunft gestellt. Und die kleinen Schanzen, die konnte man Während den ganzen Spielen hatte ich einen guten Blick auch auf die kleinen Schanzen. Also da passiert dann auch was. Da bin ich auch schon mal am Trainerturm gestanden. Und das ist dann doch schön zu sehen für mich, wenn so ein Ort, so ein traditioneller Ort, wo es nicht nur um Wettkämpfe und Weltmeisterschaften geht, sondern wo es auch um Nachwuchsarbeit geht, um das Skispringen, wenn der dann die größte Bühne im Sport auch bekommt. Und dafür muss man halt dann ein bisschen was schlucken, dass halt der Weg nach Antholz, nach Bormio, nach Cortina einfach ein bisschen weiter ist. Und für mich war das jetzt auch kein besonderes Problem. Natürlich, wenn die Spiele an einem Ort sind, hat man mehr Sportler zusammen. Wobei man, ich habe gestern auf der Heimfahrt mit Fabi Hambüchen gesprochen darüber. Ich habe ihn mal gefragt, wie viele Wettkämpfe hast du denn eigentlich angeguckt vor deinem, wie, also so Thema Olympia-Flair? Und wie viele Wettkämpfe hast du denn eigentlich angeguckt? Also nicht viel. Also es ist vielleicht mal ein einzelner Wettkampf, wo man mal anguckt. Und ansonsten fokussiert man sich auf den eigenen Sport. Es ist ja nicht so, dass die Damen und Herren Athleten dann da 2 Wochen Tourismus machen und um dann ihren Wettkampf zu springen, sondern da bereitet sich ja jeder ganz akribisch, ganz gezielt auf den einen Wettkampf vor, auf den eigenen Wettkampf. Und wenn mal was nebenher gerade reinpasst in den Zeitplan, weil vielleicht mal ein Ruhetag ist, dann guckt man sich auch mal noch was an. Aber so richtig viel, auch wenn ich an meine eigenen Olympischen Spiele denke, kommt da auch nicht zusammen. Und dann ist das Nächste, was man berücksichtigen muss, Thema olympisches Dorf und gemeinsames Gefühl, Gemeinsamkeit kam ja auch, Kritik, dass halt eben nicht das olympische Gefühl ist, wenn man kein olympisches Dorf hat. Aber gerade im deutschen Skiverband hat man das auch bei früheren Spielen häufig gemacht, dass man Außenquartiere hatte. Die Alpinen ganz oft, wir auch manchmal oder eigentlich auch relativ oft. Also ich war das erste Mal bei meinen letzten Spielen in Vancouver in einem olympischen Dorf. Es war damals in Vancouver ja zweigeteilt. Da gab es ein Dorf in Vancouver selber und eins für die Skiwettbewerbe in Whistler Mountain. Also für Ski und Bob. Und da hat man natürlich dann schon das Olympia-Feeling, aber die 3 Male davor hatte ich das Olympia-Feeling in dem Sinne auch nicht. Und wenn ich jetzt mal das Positive rausstreichen darf, von Predazzo, dann war das im Stadion, auch wenn es ein kleines Stadion war, wenn die Zuschauerzahl jetzt nicht vergleichbar ist mit einem Tourneespringen, war es einfach eine ganz tolle Atmosphäre. Es war super positiv. Sie hatten einen guten Stadionsprecher, einen guten DJ. Es war super, super Stimmung. Es wurde gesungen, getanzt. Es wurden alle Athleten angefeuert. Es waren viele slowenische Fans da, viele deutsche Fans, auch polnische Fans. Aber da war trotzdem eine Begeisterung für den Sport. Und das hat man sowohl bei den Damen als auch bei den Männern gespürt, diese positive Atmosphäre. Und das Familiäre, wenn man jetzt auch wieder mal weggeht von der Schanze, wie ist denn in dem Dorf, also im Predazzo gewesen, wenn man da durch die Straßen gelaufen ist? Natürlich nicht an jeder Ecke eine Olympiaparade. Sie hatten so eine kleine Fanmeile, so ein kleiner Weihnachtsmarkt mit so ein paar Ständen, mit einer Bühne, wo es dann auch Live-Sport gab und das eine oder andere. Das war natürlich sehr, sehr konzentriert. Ansonsten war jetzt nicht wahnsinnig viel geschmückt, aber dadurch, dass das so beschaulich war, hat man eben auch die Sportler im Ort angetroffen. Also die Sportler, also ich war mal in Predazzo, ich habe gar nicht in Predazzo gewohnt, sondern in Moena, das war ein Stück weg, deswegen bin ich auch nicht so häufig nach Predazzo gekommen. Aber dann geht man halt in die Stadt und dann ist in dem einen Café sitzen die Amerikaner und sitzen die Trainer beim Kaffee trinken. Einmal habe ich die Nika Wodan in einem Café getroffen, das andere Mal den Marius Lindwig beim Eisessen, dann den Adam Marusch im Souvenirshop. Und so geht es ja dem Olympiatourist auch. Also man hat einfach eine Nähe und eine familiäre Atmosphäre und das kann man auch wertschätzen. Also wie du siehst, ist bei mir das Glas mehr als halb voll wie halb leer. Und deswegen finde ich, sollte man die positiven Aspekte auch sehen.
Ich finde es sehr, sehr spannend, habe dir sehr gerne zugehört, weil ich finde es auch alles, was du so beschreibst, es passt ja auch zu dem, was Predazzo so als Ambiente bietet und das, weil die Firma einfach auch, dass es nun mal relativ klein ist, alles dicht beieinander. Und die Frage ist ja auch, ob ein größeres Stadion überhaupt dafür gesorgt hätte, dass da mehr Leute an der Schanze gewesen wären. Das glaube ich gar nicht mal unbedingt.
Genau.
Und ist es vor allem ein schöner Kontrast zu dem, was ja zum Beispiel Linus Strasser in Bormio gesagt hat, dass er gesagt hat, da hat er sich gar nicht wohl gefühlt, das wäre alles so steril gewesen. Also offenbar musste man ja auch so ein bisschen Glück mit dem Austragungsort haben, dass man da ganz andere Sachen erlebt.
Vielleicht schon, ja. Also im Bormio war ich jetzt selber nicht, da habe ich das nicht erlebt. Ich fand es jetzt in Predazzo eigentlich sehr, sehr positiv. Aber es ist, glaube ich, immer ein bisschen, mit welcher Erwartungshaltung man reingeht. Wenn man jetzt von Willing kommt und hat Willing im Kopf und denkt jetzt, Olympia, das muss jetzt das Ganze nochmal toppen, das muss jetzt eine Nummer größer sein, dann stimmt vielleicht auch meine Erwartungshaltung nicht. Ja?
Ja.
Und mit der Erwartungshaltung bin ich. Da ich doch jetzt schon einiges erlebt und gesehen habe, natürlich auch nicht reingegangen. Und ja, es ist, ja, wenn Bormio dann sehr, sehr steril war, dann ist das natürlich schade, aber man weiß natürlich schon auch bei Olympia, dass es nicht so einfach ist, von A nach B zu kommen. Dass man auch jetzt als, wenn man jetzt als Experte für einen Fernsehsender vor Ort ist, hat man nicht die gleichen Freiheiten wie beim Weltcup. Da geht es halt nicht, dass man, da steht halt die 4 und die 5 auf der Akkreditierung und dann bist du halt im Bereich 4 oder 5 und dann gibt es da einfach auch, gibt es eine Grenze und da ist dann 4 und 5 zu Ende und da komme ich dann auch nicht drüber. Und da kann dann nicht mal einer sagen, ja, jetzt komm halt mit oder da kriegt
Ja.
man auch nicht noch kurzfristig noch die eins für den Athletenbereich dazu, dass man sich mal austauschen und unterhalten kann. Also es ist natürlich alles ein bisschen strenger und so ist natürlich auch mit dem Fankontakt, mit dem Zuschauerkontakt. Also es ist natürlich alles sehr geordnet, sehr diszipliniert. Man hat ganz klare Richtlinien, auch Medienvertreter haben ganz klare Richtlinien. Da gibt's auch eine ganz klare Rangfolge, wann wer zum Interview darf. Und habe das bei einem Radioreporter mitgekriegt, der in die Fernsehschiene reingegangen ist, also in eine leere Fernsehbox, um da ein Live-Interview zu machen. Und da war es aber ganz knapp mit Akkreditierungsentzug. Also
Ja.
das war dann schon ein großer Verstoß. Und so wird es auf allen Ebenen sehr strikt gehandhabt. Und das weiß man eigentlich, wenn man bei Olympia ist. Deswegen überrascht es mich auch nicht, dass es sich manchmal vielleicht auch ein bisschen steril anfühlt. Und manchmal natürlich hat man das Gefühl, das könnte man jetzt ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl machen. Aber es gibt halt, die ganze Veranstaltung ist halt so groß, und man ist da halt bemüht um einheitliche Richtlinien. Und da gibt es dann eben an einzelnen Venues auch, ja, da gibt es überall die gleichen Zahlen. Und je nachdem, wie die Gegebenheiten sind vor Ort, wird es dann halt konsequent genutzt und dann kommt es natürlich schon auch auf den Einzelnen vor Ort an. Und muss man, wenn man fünfmal am Tag in die Mixzone reinläuft, dann noch die Akkreditierung vorzeigen und da haben sie sich dein Gesicht gemerkt. Und da gibt es halt vielleicht Menschen, sowas bei uns, die dann schon gesehen haben, okay, der war jetzt schon fünfmal da, den lasse ich das sechste Mal rein, ohne dass es seine Akkreditierung zeigt, wenn er sie gerade unter der Jacke hat. Und andere will sie halt sehen. Und das hat man aber überall und das ist auch ganz normal, aber eben bei Olympia alles ein bisschen strenger, alles ein bisschen genauer, aber eigentlich waren alle und auch die ganzen Volunteers auch bei den Sicherheitskontrollen, das war positiv und da brauche ich dann nicht diskutieren, wieso ich meine Trinkflasche, meine Thermoskanne nicht mit reinnehmen kann. Wenn die halt zu groß ist, dann ist sie zu groß und auch wenn da nur Tee drin ist, dann Dann muss sie halt trotzdem draußen bleiben, bringe ich sie wieder zum Auto zurück und komme das nächste Mal mit einer kleineren und dann ist das auch okay. Aber die Leute machen nur ihren Job und machen das freiwillig und das muss man auch sehen.
Und die wird es ja auch nicht funktionieren, davon
Nee,
mal
gar
ganz
nicht.
abgesehen. Das vergessen auch
Ja.
sehr, sehr viele Leute sehr,
Ja.
sehr gerne. Ne?
Und
Also da.
zwei Wochen in einem offenen Zelt in Predazzo auf dem Parkplatz zu stehen und Sicherheitskontrollen zu machen, wirklich Tag für Tag. Es ist jetzt auch nicht das allergrößte Olympia-Feeling, aber das ist dann auch die Realität für manche Volunteers, die das machen und die dann trotzdem es schaffen, jeden Tag dich mit einem Lächeln zu begrüßen und zu fragen, hey, wie geht's und was geht heute und viel Spaß heute. Und das finde ich, das macht es dann doch auch besonders.
Total, ja. Verkehr und Infrastruktur ist ja generell ein interessantes Thema gewesen bei Olympia. Vor allem in Antholz war ja da immer wieder in den Schlagzeilen. Wie war es für dich in Predazzo in Val di Fiemme? Wie lief das so ab?
Also ich kann was zu beiden Orten sagen. Also Predazzo war super, da gab es eigentlich keine Verkehrsproblematik, da lief das eigentlich sehr reibungslos, es gab nie Stau um Predazzo rum. Auch die Male, wo ich nach Tesero gefahren bin, war ja doch öfters auch im Langlaufstadion, da gab es auch keine Probleme. Und deswegen lief es an dem Venue, also weil die Firma lief, glaube ich, sehr, sehr gut von der ganzen Planung, von der Organisation. In Antholz war das schon ein bisschen schwieriger. Also da bin ich dann nach dem Rennen, so eine Stunde nach dem Rennen, bin ich losgefahren. Dann steigt man erstmal im Shuttlebus und dann noch ein Shuttlebus und dann ist man am Parkplatz und dann fahrt man los und dann dauert es noch 1,5 Stunden, bis man mal die 10 Kilometer aus dem Tal raus überbrückt hat und dann kann man sich auf den Weg nach Cortina machen. Also das ist, wenn es dann jeden Tag so ist, dann ist das schon natürlich sehr, sehr aufwendig.
Ja.
Aber das Stadion war voll, das war eine mega Atmosphäre in Antholz, das war wirklich cool zu sehen und die Zuschauer nehmen es in Kauf.
Bist du dann jetzt als Berichterstatter sozusagen sogar öfter zu anderen Events gekommen als zu deiner aktiven Zeit? Kann man das so sagen?
Ja, das schon. Also wie gesagt, in Nagano habe ich gar nichts angeguckt. Also da haben wir wirklich, da hat man ein Außenquartier und wir haben keinen einzigen anderen Wettbewerb angeguckt. In
Krass.
Salt Lake war ich, glaube ich, einmal beim Rodeln und war bei 3 Eishockeyspielen. Das haben wir gemacht. Da haben wir immer wieder mal ein Eishockeyspiel besucht an einem freien Tag. Das haben wir gemacht. Das war für uns einfach so ein bisschen eine Auszeit, eine Reise. Die Eishockey-Jungs hatten uns auch mal besucht an der Schanze und das war dann so ganz cool. In Turin war natürlich Bracciolato. Da war das Langlaufstadion nicht weit, aber ich glaube, ein oder zwei Mal im Langlaufstadion, einmal in Sestriere oben, aber gar nicht bei dem Wettkampf, sondern nur zum irgendwie mal einen Kaffee trinken. Ich glaube, Deutsches Haus war da oben auch noch und also auch nichts gesehen. Und in Vancouver da habe ich die Abfahrt geguckt. Also da war ich tatsächlich wollte ich unbedingt mal machen, Herrenabfahrt gucken. Da war ich im Stadion und wir waren noch dann nach Ende unserer Wettkämpfe waren wir noch in Vancouver und da war ich dann noch, also sind wir noch 2, 3 Tage länger geblieben und da haben wir auch noch ein Eishockeyspiel angeguckt und viel mehr war es dann eigentlich nicht.
Ja, auch spannend, dass man dann quasi erst in die Rolle des Beobachters rutschen muss, dass man mal wirklich auch andere Sachen mitbekommt, wo man so denkt, ja, eigentlich ist es ja greifbar, aber es ergibt sich dann vielleicht auch manchmal nicht.
Ja, genau.
Jetzt,
Also
ja.
und man ist natürlich sehr, sehr fokussiert. Also man hat 4 Jahre investiert letztendlich oder hat 4 Jahre gewartet. Natürlich trainiert man immer für die nächste Saison in erster Linie mal, aber es ist ja dann schon, so ein Olympiazyklus hat ja schon auch eine Bedeutung in der Motivation, auch ein Stück weit dann auch in der Trainingssteuerung. Und das ist einfach verdammt wichtig für einen Sportler. Und entsprechend geht man, ordnet man auch dem Ziel irgendwo alles unter und versucht einfach die besten Voraussetzungen zu schaffen, dass man an dem Tag X erfolgreich ist. Und für manchen ist es vielleicht gut, da auch was anderes zu sehen und Ablenkung zu haben. Aber meistens ist es ja dann auch bei Olympia mit entsprechender Anfahrt. Man muss ja dann auch irgendwo nochmal durch eine Sicherheitskontrolle, muss sich auf den Weg machen. Man hat vielleicht Wartezeiten und je nachdem, wo man hin will. Und deswegen leistet man sich da nicht so viel. Und so, dass man da hinfährt und mit dem Gedanke hinfahrt, ich will jetzt Olympia genießen und ich will jetzt Olympia-Erlebnis haben, das ist eigentlich, man will Erfolg haben. Das steht im Vordergrund. Und wenn das Olympia-Flair dann mich begleitet, dann ist es okay, aber das ist ja nicht das vorrangige Ziel.
Jetzt warst du als Berichterstatter und Experte beim Skispringen und bei der nordischen Kombination vor Ort. Wie sah da so ein klassischer Tag für dich aus?
Für mich, das kam natürlich immer drauf an. Also ein klassischer Tag war, dass vielleicht morgens entweder ein Dreh war mit den polnischen Kollegen oder auch für unser Programm oder für international. Oder es war ein Kombinationstraining, Schrägstrich, oder ein Wettkampf, je nachdem. Und an den Nachmittagen war dann, oder man ist mal ins Langlaufstadion gefahren, hat da noch was aufgenommen. Und am Nachmittag, Spätnachmittag, Abend war dann Skispringen, war dann Schanze. Da ist man auch, das war natürlich mit den Trainingszeiten, waren ja dann erster die Damen am Start, dann die Herren, wenn man jetzt so einen Trainingstag hatte. Das heißt, dann ist man schon eine Stunde vor Training da. Gucken das eine Training, gucken das nächste Training, macht vielleicht das eine oder andere Interview dazwischen und kommt dann spät abends nach Hause. Irgendwann um 11 trudelt man dann wieder ein. Und natürlich bei einem Wettkampf ist das auch, da ist man noch ein bisschen länger vorher vor Ort. Manchmal haben wir auch eben Schalten entweder in die Vormittagsshow oder in die Nachmittagsshow gemacht, wo man dann immer wieder vor Ort war. Manchmal hat sich das eben verbunden mit einem Training, dass man Training geguckt hat, dann im Anschluss noch eine Schalte gemacht hat. Wenn jetzt kein Training war, ist man natürlich extra zum Venue gefahren, hat dann die Schalte ins Studio aufgenommen. Und der Wettkampf eben läuft dann so ab, dass dann halt verschiedene Programmpunkte für mich waren. Das ist dann geplant. Manchmal kommt auch was Neues dazu, also auch was Improvisiertes. Dann gibt es mal das, was man im deutschen Eurosport gesehen hat. Dann Dinge, die nur für den internationalen Bereich sind, also für das internationale Programm, die ich dann aufnehme. Dann war ich bei den norwegischen Kollegen, viel auch bei den polnischen Kollegen und dann eben halt im Nachgang auch noch für die verschiedenen Märkte, für die verschiedenen Formate noch eine Einschätzung, eine Analyse und einen Ausblick. Und dann waren das dann schon immer recht lange Tage und Abende.
Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen.
Und manchmal natürlich auch vom Timing nicht ganz einfach, weil man mit dem norwegischen Kollegen im Interview ist und in dem Moment aber das Interview von Philipp Raimund verpasst hat und dann aber in der Schalte auf das Interview von Philipp Raimund und auf die Aussage angesprochen hat. Ne?
Oh je.
Sowas kann dann auch mal passieren, aber das ja, gehört dann dazu und lässt sich alles lösen.
Ja, vor allem jetzt kommt ja bei dir noch dazu, du bist ja zweisprachig unterwegs, Deutsch
Ja,
und
genau. Also
Englisch.
verwechselt habe ich es noch nicht. Nee,
Okay, sehr gut.
das geht dann.
Jetzt haben wir ja im Vorfeld sehr viel über die Schanzenanlage geredet, auch schon als wir zur Generalprobe da waren, im Sommer logischerweise. Und naja, es wurde auch während der Spiele logischerweise weiterhin viel über sie gesprochen, über die Anpassungen, die man jetzt vorgenommen hat. Jetzt hast du die 2 Wochen aus nächster Nähe erlebt. Wie würdest du jetzt so ein Fazit ziehen unter das, was da in den Berg gezimmert wurde?
Also, ich sag mal so, es war jetzt niemand da, der gesagt hat, boah, Die Schanzen sind jetzt super schön geworden. Jetzt sind alle, also der Grundcharakter ist schon geblieben. Aber es war jetzt auch kein großes Problem. Also jetzt auch die kleine Schanze, glaube ich, konnte man jetzt nicht sagen. Natürlich hat die auch ihre Eigenarten, aber man hätte jetzt nicht sagen können, das ist jetzt irgendwie, da geht jetzt die 90er in Planitzer schöner. Das kann man jetzt nicht
Okay.
behaupten. Also das ist vielleicht jetzt nicht der Traum eines Skispringers, aber würde jetzt, wenn es jetzt irgendwo ein Weltcup wäre, würde jetzt auch nicht auffallen. Also ist gut springbar gewesen, war auch im hohen Weitenbereich, haben wir gute Landungen gesehen. Natürlich ein bisschen eine höhere Flugkurve nach wie vor, aber ich würde sagen schon durchaus machbar. Die große Schanze ging auch flacher, also auch wie erwartet, ein bisschen flacher wie im Winter, war ein bisschen gefälliger von der Flugkurve. Natürlich auch wie erwartet mit hohen Anlaufgeschwindigkeiten. Das wusste man bei den Bedingungen, gerade wenn Rückenwind ist, 12 Grad Tisch mit der Charakteristik vom Hangprofil, braucht man viel Geschwindigkeit, so war es dann auch, war dann teilweise ja schon auch bis in die hohen 90, was erreicht wurde, also schon fast Tieffluggeschwindigkeiten. Und das hat natürlich schon auch einen Einfluss auf den Rhythmus. Jetzt der Radius, auch wenn er nicht wahnsinnig eng war, ist natürlich auch auf eine Großschanze ausgelegt und nicht auf eine Flugschanze. Entsprechend geht es dann schon schnell zum Tisch und alle haben eigentlich über einen Schlag kurz vor der, also Ende Radius geklagt, also vermutlich auch mit der Anpassung. Ja, ist da irgendwas passiert, wo es eben so eine kleine Kompression gab, und mit der haben dann doch viele Probleme gehabt, weil die Kompression zu einem Zeitpunkt war, wenn man darauf direkt reagiert hat und direkt abgesprungen ist, dann war man zu früh dran. Deswegen hat man auch sehr viele Frühsprünge gesehen. Und wenn man es richtig mitgenommen hat, dann hat man halt vielleicht ein Timing-Problem Richtung spät oder eben eine Balance-Problematik gehabt. Und da haben doch einige sich die Zähne ausgebissen. Anfahrtsposition immer ein sensibles Element im Skispringen. Jeder hat so seine individuelle Position, sein Optimum. Das läuft viel übers Gefühl ab. Wie fühle ich mich wohl? Wie kann ich, bin ich in einer Position, dass ich voll andrücken kann? Und natürlich kann mich das durcheinander bringen und kann mich das aus dem Konzept bringen. Und da hatten doch einige größere Probleme. Also das war dann mehr das Thema wie dann Landung. Aber man hat es, glaube ich, auch speziell schon auch im Damenwettkampf gesehen, dass die Schanze jetzt nicht gemacht ist, auch mit der Flugkurve für eine einfache Telemarklandung, wo man super hingleitet und gerade wo es dann, wenn es dann mal ein bisschen von Bedingungen nicht ganz super von der Landung war, vom Aufsprunghang, wenn es vielleicht mal ein bisschen glatter war oder wo Schneefall dazu kam, dann hat man schon gemerkt, das ist da muss man schon kämpfen, um eine gute Landung zu machen. Und entsprechend, sage ich mal, überschaubar war dann auch speziell im Damenbereich auch die Bewertung.
Jetzt war ja Predazzo eigentlich, solange die Schanzen einigermaßen intakt waren, immer ein Trainingszentrum, wo auch viele ausländische Teams gerne hingefahren sind. So, wenn ich dir so zuhöre, denke ich so, na, so ein bisschen hat der Ruf schon gelitten. Also wahrscheinlich wird es nicht mehr ganz so viel Betrieb dort geben dann, oder?
Hat schon gelitten, auch durch die, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Auch ich glaube, also ist jetzt so mein Eindruck, wenn ich jetzt so das speziell, also jetzt mit Landung und so, im Männerbereich hat man ja weniger Problematik gesehen eigentlich. Also da hat man schon gute Landungen gesehen. Ich fand, bei den Damen war schon auch noch der Respekt vor den Anlagen da. Also, und ich glaube, das ist nicht so so ganz frei konnte man sich nicht machen von der Vorgeschichte, glaube ich. Das ist mein Eindruck. Und das überträgt sich natürlich auch, wenn jetzt ein Trainer sagt, hey, komm, lass uns Lehrgang im Predazzo machen, dann ist wahrscheinlich schon das Gefühl, puh, wer weiß, wie es jetzt im Sommer geht. Und jetzt hat es aber natürlich im Sommer, wenn man trainiert, auch fängt morgens an, da ist eigentlich windstill, dann kommt eigentlich recht ab 10 oder halb 11, kommt dann langsam ein bisschen Aufwind rein. Dann wird der Aufwind auch re teilweise relativ stark mal über die Mittagszeit, wenn die Sonne drin ist. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, die Phase mit Windstille, Aufwind hat, dann wird die Chance schon auch ganz, ganz okay zu springen sein. Aber natürlich, wenn da jetzt, sage ich mal, zeitlosere Einlagen stehen würden, dann mit einem bisschen gefälligeren Profil, dann wäre das halt in der Nachnutzung nochmal entsprechend besser gewesen. Aber das ist ja eher was, habe ich vorher schon gesagt, da ist jetzt Adressat von Kritik nicht Olympia und die Olympischen Spiele, sondern da muss, sage ich mal, das Schanzenbaukomitee sich wirklich mal Gedanken machen, beziehungsweise auch mal sich eingestehen, dass man da über Jahre einfach, man muss schon sagen, versagt hat, weil das sind wirklich viele Chancen nicht gelungen, die in den letzten Jahren neu gebaut wurden, die eben gerade mit der Charakteristik, mit einer sehr hohen Flugkurve, mit einem sehr hohen Impact bei der Landung, also entsprechend auch mit einem höheren Gefahrenpotenzial, was jetzt speziell Knieverletzungen angeht, einhergeht. Und das da müsste man sich schon Gedanken machen, ob ich das eine oder andere nicht anpassen sollte. Weil es ist ja kein Zufall, dass eigentlich nur die Schanzen gelingen, wo sich der Verband mit Händen und Füßen gegen die Vorgaben wehrt und eigentlich ein individuelles Profil erreicht wird oder erwirkt wird dann. Und die meisten oder viele neu gebaute Schanzen sind einfach nicht schön und nicht schön zu landen und unnötig gefährlich. Und das sollte man sich auch eingestehen, das sollte man sich auch aktiv eingestehen, dass man da auf dem falschen Weg war und dann auch endlich jetzt mal Maßnahmen ergreifen, dass das in Zukunft nicht wieder passiert.
Das
Und
wir auf jeden Fall.
das fehlt mir bisher. Und da fehlt mir auch bisher das klare Statement auch von Seiten der FIS, dass das nicht mehr. Natürlich will man niemand zu nahe treten und hat lieber Harmonie, aber ich glaube, mit Harmonie kommt man da nicht weiter, wenn man Veränderungen erzeugen will. Und wenn es so offensichtlich und aus dem ganzen Sport eine so deutliche Kritik kommt, dann sollte man sich das auch mal zu Herzen nehmen.
Absolut. Ich meine, letzten Endes, man spricht über Trainerinnen, Trainer, Athletinnen, Athleten, die nun mal diejenigen sind, die diese Anlagen benutzen und ihren Sport sicherlich besser verstehen als so mancher Funktionär. Also von daher. Aber gut, das wäre auch ein abendfüllendes Thema.
Ja, genau.
Thema für eine eigene Sendung. Jetzt waren wir bei den letzten Großereignissen, Stichwort WM, aber auch Stichwort Olympia, nicht gerade von, sagen wir mal, harmonischen Events gesegnet. Also es gab doch sehr, sehr viel Gesprächsstoff. Da waren wir ja eigentlich ganz froh jetzt hier in Milano Cortina, dass es doch weitestgehend ruhig geblieben ist, bis dieses Superteam kam zum Abschluss. Du hast ja auch unmittelbar im Anschluss an diesen Abbruch ja bei den Kollegen von Eurosport auch schon ziemlich deutlich Stellung dazu bezogen. Hat sich deine Sicht jetzt mit ein bisschen Abstand nochmal verändert oder wie schaut es in dir aus, wenn du
War
an
ich
diesen
da
Tag
so
zurückdenkst?
deutlich? Ich habe
Fand ich schon, also so
gedacht,
wie
ich
man es
war
von dir gewohnt
harmonisch.
ist.
Nein, also ich fand es eigentlich, es ist sicher eine schwere Situation gewesen. Also jetzt so mit ein bisschen Abstand, glaube ich, also es war wirklich ein cooler Wettkampf zum Angucken. Ich habe ja oft auch schon geäußert, dass ich nicht der große Freund vom Superteam bin, dass ich eigentlich lieber das Viererteam möchte. Aber man muss sagen, mit der Vielfalt, wie viele Teams mitgesprungen sind, wie dann auch mal die Italiener aufgezeigt haben, die Kasachen aufgezeigt haben, das war toll zu sehen und es war spannend. Man hat sich auf das Finale gefreut und dann kam mit dem Schneefall der große Partycrasher. So. Ich fand es natürlich einfach schade für den Verlauf, für den Wettkampfverlauf, mal unabhängig, wie dann am Ende das Podium ausgesehen hätte. Und ich glaube, es ist eben, man ist halt in die Situation reingegangen. Ich habe das ja erlebt. Es hat mit leichten Flocken angefangen. Da hat man gedacht, jetzt muss man sich beeilen. Dann hat man aber natürlich trotzdem noch so den Wettkampfrhythmus. Es wurden auch nicht sofort umgeswitcht auf jetzt einen ganz kurzen Rhythmus. Dann hat es aber stark angefangen zu schneien und dann hast du halt Domen Preots oben sitzen und es wechselt auf Aufwind. Und das hat man halt in keinem einzigen Trainingssprung hatte man die Bedingungen. Und dann waren wirklich bis zu konstant oder relativ konstant, es war nicht ganz stabil, aber so schräg von vorne bis zu 3 Meter Aufwind. Und jetzt weiß man natürlich, wenn da Domen Preots oben sitzt, du fährst von der 15 mit Rückenwind. Und dann wechselt es auf 3 Meter Aufwind. Wo gehe ich hin bei Domen? Gehe ich in die, ist die 11 richtig? Oder die 10 oder die 8? Wie schnell ist denn die Spur? Jetzt hat es doch schon ein bisschen geschneit. Und Luis, du hast jetzt 30 Sekunden und sagst mir die richtige Luke.
Eins. Und,
nein, und du willst ja auch nicht, dass der dann mit 89,8 über den Tisch fährt. Der Aufwind hat wieder ein bisschen nachgelassen und dann, also es ist schwer, eine Luke festzulegen. Jetzt kann man natürlich argumentieren und ich glaube, dass man sich natürlich bei so einem Großereignis als Jury auch auf alle Eventualitäten vorbereitet, dass man eigentlich auch trotzdem wissen muss, auch wenn man noch keinen Sprung gesehen hat, auch wenn der vorolympische Wettkampf im Winter letztes Jahr nicht stattgefunden hat, wenn es jetzt noch Anpassungen gab an der Schanze, also man hatte die Vorerfahrung nicht, aber trotzdem, glaube ich, gehört es oder kann man von einer Jury bei Olympischen Spielen erwarten, dass man sich Szenarien auf Szenarien vorbereitet. Also jetzt vielleicht nicht auf den Schneefall, wie schnell dann die Spur ist, das sieht man erst. Dann, das kann man, glaube ich, nicht vorhersagen. So pauschal bei Schneefall braucht man irgendwie 2 Luken mehr, sondern das verändert sich schnell. Aber Aufwind hat man wahrscheinlich schon in Gedanken eine Luke gehabt. Aber ich glaube, man hat sich trotzdem nicht getraut, hat man die richtige. Und was man gehört hat, und das ist ein bisschen schade, war es dann wohl auch mit der Kommunikation schwierig. Es hat dann, glaube ich, nach oben hin, es hat dann einfach zu lange gedauert, bis dann die Balken versetzt wurden, bis man dann die Luke hatte. Dann hat man sich auf den Korridor geeinigt. Der war dann aber nicht ausreichend. Das heißt, der Wind war außerhalb vom Korridor und dann kannst du halt die Ampel auch nicht auf Gelb schalten, kannst du, oder auf Grün. Ja, das, dann merkst du, okay, ich bin außerhalb vom Korridor, was machen wir jetzt? Und jetzt rede ich wahrscheinlich schon genau die 2, 3 Minuten, die es da halt auch zu lange gedauert hat. Und so war es wahrscheinlich einfach. Also zum einen, wenn da jemand anders sitzt wie Domen Preots, dann ist man vielleicht auch mutiger, eine schnellere Entscheidung zu treffen. Dann war man wahrscheinlich auch überrascht, dass es so schnell, so stark anfängt mit Schneien, dass es wirklich so dicke Flocken schneit, dass die Spur in kürzester Zeit auch zugeht. Dann ist der nächste Kritikpunkt, was man aber schon auch äußern muss, dass zu wenig Vorspringer gesprungen sind, dass man da nicht einfach gesagt hat, hey, auch wenn jetzt Domen nicht springt, wir lassen jetzt in der Zeit einfach die Vorspringer zirkulieren und gucken mal, Bedingungen und aus der 11 geht es für keinen Vorspringer zu weit. Das glaube ich, kann man relativ, da muss man jetzt keine Angst haben. Also man hätte ganz normal zirkulieren können. Einfach Balken runter zirkulieren, gucken, dass die Spur frei bleibt. Dann hätte man vielleicht eine Chance gehabt, durchzukommen. Und dann ist halt der nächste Kritikpunkt im Nachgang, wo das dann war die Pause zu lang. Es gab keine Vorspringer, die Spur ist langsam geworden und da ist dann das Kind schon in den Brunnen gefallen gewesen. Da war dann schon nicht mehr nach Domen, denn Philipp, auch wenn es ein super Sprung war, dann zu sagen, okay, Chancengleichheit und spätestens dann bei Tomaszek war klar, das ist nicht regulär. Und dann hätte man aber noch die Chance gehabt zu sagen, hey, wir machen einen Neustart mit der letzten Gruppe in 20 Minuten oder in 30 Minuten und halten uns die Option offen, weil absagen kann ich immer noch. Absagen kann ich immer noch. Aber ich glaube, jetzt spätestens nach Tomaszek hätte man natürlich auf keinen Fall den Durchgang und die Sprünge vorher werten können, also in der letzten Gruppe, sondern hätte müssen einen Restart von der letzten Gruppe isoliert mit Zeitfenster X, sage ich jetzt mal. Und dann
Ja.
wäre man überrascht gewesen, dass der Schneefall so schnell aufhört und dann hätte man die Schanze nochmal bereit gemacht und hätte nochmal ein großes Finale gehabt, wo sich alle wirklich nochmal die 8 Springer nochmal matchen unter gleichen Bedingungen und dann wäre es, glaube ich, okay gewesen. Und bis dahin hätte man natürlich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man ein bisschen schneller reagiert hätte, ein bisschen entschlossener, ein bisschen mutiger, auch mit einer besseren Organisation der Vorspringer, dann wäre man vielleicht auch durchgekommen. Wenn sich dann aber irgendwie hinten bei den Besten, wenn man gesehen hätte, es reicht nicht mit dem schnellen Rhythmus, die Geschwindigkeit geht runter, hätte man ja auch abbrechen und einen Restart machen können, wenn es bekannt ist, dass eben halt das nur ein kurzes Intermezzo ist, ein kurzer Schneeschauer. Und deswegen war es natürlich im Endeffekt unglücklich, wobei man sagen muss, am Goldmedaillengewinner wäre kein Weg dran vorbeigegangen und auch das Podium, das geht für mich in Ordnung. Man weiß einfach, im Skispringen kann alles passieren. Und ich habe beides schon erlebt in meiner Karriere, beim Großereignis, auch mit Schneefall, mit Abbruch, einmal auf der glücklichen Seite zu stehen. Ich habe es auch schon erlebt, dass wir auf der unglücklichen Seite gestanden sind, auch auf Platz 4 bei der WM in Oslo, bei dem windigen Springen. Und da war es auch so, da haben wir bis zur dritten Gruppe geführt. In der vierten Gruppe sind wir auf Platz 4 gefallen. Und es war sehr windig. Es wurde abgebrochen. Wir sind runtergegangen zu den Interviews. Und wo wir einen Auslauf runtergegangen sind, hingen die Fähnchen runter. Es war Windstille in Oslo. Und wir haben uns gedacht, wieso der schnelle Abbruch? Und das weiß man, dass es das gibt im Skispringen. Deswegen muss ich von Durchgang 1 bereit sein. Und am Ende haben es dann die verdient, die halt nach 2 Sprüngen ganz oben standen.
Das war dann auch unsere Position. Also wer dann irgendwie gemeint hat, die einen oder anderen sind benachteiligt worden. Also bis
Dahin ist
ein,
ja niemand
genau,
benachteiligt worden. Genau.
es hatten alle
Das
bis dato gleich viele Sprünge
genau.
bei annähernd gleichen
Und
Bedingungen. Also von daher
genau, es war
hat es
ein
gepasst.
fairer Wettkampf und das muss man dann auch sehen. Dann waren die drei Teams einfach besser bis zu Durchgang 2 und dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass es halt eben den dritten Durchgang gibt, wo ich und dann ist auch, wenn natürlich schade für den Philipp, schade für Randy Caído, der dann den letzten Sprung richtig hinkriegt, aber ja, vielleicht wäre es für Japan wichtiger gewesen, den Probedurchgang zu machen, um dann nach 2 Tagen Pause besser in den Wettkampf zu starten. Das war schon auch riskant.
Ja.
Und da glaube ich, kann man denn, wenn man auf die Fehlersuche geht, wieso es mit der Medaille nicht geklappt hat, jetzt für die verschiedensten Nationen, findet man, glaube ich, schon auch andere Dinge wie nur den Schneefall.
Rein sportlich auf jeden Fall. Ja, bin ich
Definitiv.
vollkommen
Nein,
bei
eben
dir.
wie du sagst,
Ja.
es war bis dahin
Ja.
ein fairer Wettkampf, ein faires Ergebnis und so sollte man es auch werten.
Wenn man es jetzt wirklich auf Biegen und Brechen noch durchgezogen hätte und gesagt hätte, uns ist jetzt alles wurscht, wir wollen jetzt unbedingt diese dritte Runde auch genau in der Zeit, die vorgesehen ist, dann hättest du halt Seefeld 2019
Ja,
Normalschanze
also
gehabt.
das wäre ja das größte
Katastrophe.
Drama
Ja.
gewesen für den Sport. Und das ist ja nicht, wie man oder wie wir jetzt die Medaillenvergabe
Gottes Willen,
sehen
ja.
wollen. Und deswegen muss man sagen, es war bis zu dem Abbruch oder bis dahin einfach ein fairer Wettkampf. Es wäre in der Konstellation zu dem Zeitpunkt des Abbruchs war es nicht fair. Man hätte das als Jury sicher besser handeln können. Aber es war glaube ich, wenn man da in der Verantwortung steht, war das keine einfache Entscheidung und es war auch keine Entscheidung, die irgendwie zugunsten von der Nation betrieben wurde. Muss man sich ja nur die Jury angucken, einmal Slowenien, einmal Deutschland, die dann nicht auf den Medaillenrängen lagen, die dann aber trotzdem sich für den Abschluss, also da haben auch keine nationalen Interessen eine Rolle. Naja, ist ja so, wenn das jetzt anders gewesen wäre, wenn da ein Norweger jetzt in der Jury gewesen wäre und die Entscheidung wäre so ausgefallen, dann wäre natürlich der große Aufschrei gekommen. Und aber so muss man einfach sagen, die Jury hat eine schwere Situation für sich bewertet und eine Entscheidung getroffen im Nachgang. Und ganz ehrlich, wenn du, also Regenradar natürlich, aber ich war auch überrascht, dass es so schnell wieder aufgehört hat. Also das hat so stark geschneit, da hat man jetzt nicht das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt gleich durch. Also, also deswegen ist halt immer auch eine schwere Entscheidung, muss man ganz einfach sagen. Also ich wollte es nicht machen.
Total. Naja, deswegen sind wir gerade in einer sehr bequemen Position, dass wir uns
Genau.
hier einfach austauschen können und das nicht zu entscheiden haben. Jetzt hast du Philipp Raimund schon erwähnt, ist natürlich ganz klar aus deutscher Sicht das Highlight dieser Spiele gewesen, sein Olympiasieg auf der Normalschanze. Wir waren ja beide im Vorfeld bei diesem Medientermin vom DSV, wo Stefan Horngacher schon ganz offensiv gesagt hat, also er würde sich schon zwei Medaillen erhoffen. Wie würdest du jetzt insgesamt die Spiele aus deutscher Sicht bewerten?
Ja, ich denke, auf lange Sicht ist jetzt auch als Gesamtbilanz ist wichtiger, du hast die eine Goldmedaille, wie dass du zwei Bronzemedaillen hast. Also das, glaube ich, ist einfach in der Wertung, im Rückblick, was hängen bleibt. Das ist einfach so. Und deswegen, ich glaube, eben, wir haben ja alle die Wettkämpfe verfolgt, haben auch das enge Leistungsniveau verfolgt und erlebt und da ist man halt schnell auch aus den Medaillenrängen raus. Also man hat es ja bei den Österreichern gesehen, die sind ja jetzt nicht schlecht in Form gewesen, speziell Jan Hörl und Stefan Embacher, aber die haben dann ja auch das Superteam wirklich, haben sehr überragend performt, aber im Einzel hat es halt auch nicht ganz gereicht. Und das ist manchmal so, aus deutscher Sicht, glaube ich, ist man natürlich nicht ganz happy, aber man wusste schon, glaube ich, dass die Olympischen Spiele, dass es jetzt nicht ganz einfach wird, dass es nicht der große Selbstläufer wird. Es war für mich ein bisschen überraschend, dass dann der Felix auf der Großen so Probleme hatte. Das hätte ich nicht gedacht. Aber er springt eine tolle Saison und kam dann eben auch mit dem Element am Schanzentisch, kam er nicht zurecht. Und ja, es ist so. Er hat da keine Lösung gefunden. Entsprechend war dann auch keine Top-Platzierung für ihn realistisch und das muss man akzeptieren. Und bisher war es halt in der Saison, dass ja entweder Felix oder Philipp dann die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Und die anderen waren, für die war die ganze Saison schon ein Kampf. Und ich finde, Andi hat es super, super gemacht. Er ist näher hingekommen und man hat schon gesehen, ey, so, es fehlt nicht mehr viel. Aber mit der Vorleistung kann man nicht erwarten, dass er jetzt im Einzel um Medaillen mitspringt. Und deswegen, glaube ich, muss man einfach sagen, die Goldmedaille, das war grandios, das war eine Wahnsinns-Performance vom Philipp, wie er das auch, sag ich mal, auch aus der Favoritenrolle heraus, die er dann sicher gespürt hat, weil er kann ja auch die Trainingslisten lesen und auch in dem Umfeld liest ja jeder die Trainingslisten und mit der Erwartungshaltung umgehen, ruhig bleiben und das dann im Wettkampf ja in zwei Sprüngen so runterbringen, das war grandios und auch wenn es dann nicht für weitere Medaillen gereicht hat, glaube ich, kann man schon sehr zufrieden sein, dass es gelungen ist, eben auf dem Punkt doch auch wieder fit zu sein und bereit zu sein. Und ja, so würde ich es mal im Männerbereich werten.
Wenn wir jetzt aufs internationale Feld schauen, gibt es ja erstens einige große Namen, die es gar nicht zu Olympia geschafft haben. Wenn wir an Simon Ammann denken, wenn wir an Manuel Fettner denken oder Halvor Egner-Granerød zum Beispiel. Und dann gab es welche, die dabei waren, aber sportlich sicherlich deutlich unter ihren eigenen Erwartungen geblieben sind. Ich denke da zum Beispiel an den Stefan Kraft. Was hast du da so für einen Eindruck von ihm gehabt bei diesen Spielen? Warum hat es nicht geklappt bei ihm?
Ja, also weil du Manuel Fettner ansprichst, der wird sich auch gedacht haben und die Trainingsweiten gehört hat. Also, oh, und ich sitze zu Hause.
Das muss echt hart gewesen sein für ihn, ja.
Und ja, es ist schwierig. Also Stefan Kraft ist nicht gelungen, so in Form zu kommen. Auch ja, er hat es oft genug in seiner Karriere geschafft. Und hat es immer wieder geschafft. Und ich glaube auch, dass er es wieder schafft, dass er auch wieder vorne mitmischen kann. Es war jetzt halt dieses Mal auf dem Punkt nicht. Man hat schon gemerkt, das ganze Team war dann schon auch ein bisschen verunsichert, wenn dann so die Weiten in den Trainingssprüngen nicht kommen, wenn man immer so ein bisschen einen Schritt hinten dran ist und es dann auch im Wettkampf nicht so läuft, wie man sich's vorstellt. Aber man wird es, glaube ich, auch noch mal im Nachgang sicher auswerten, sicher analysieren und mache mir da jetzt relativ wenig Sorgen um das Streichwert-Team mit der Breite, mit der Qualität, die sie haben. Also, aber eben, das ist ja immer beim Großereignis da. Da kommt dann auch, gibt es dann auch die eine oder andere Überraschung und für manche ist dann doch schwer auf dem Punkt die Leistung abzurufen. Deswegen gibt es manchmal entsprechend halt Verschiebungen und das hat ja auch den Reiz von Olympischen Spielen.
Und ich finde, jemanden, der das ganz hervorragend gelungen ist, die Leistung in dieser Ausnahmesituation auf den Punkt zu bringen, war Anna-Undine Ström mit den beiden Einzeltiteln. Mich wundert es fast ein bisschen, dass nicht noch mehr über sie gesprochen wurde im Vorfeld einerseits, aber auch jetzt nicht gesprochen wird. Wenn man sich anschaut, was die Frau für eine Bilanz bei Großereignissen hat, sie hat jetzt 12 Medaillen bei Olympia und WMs. Aber irgendwie nimmt man das so für gegeben hin. Ja, dann ist die halt da so. Das will mir nicht so ganz in den Kopf rein, wie das eigentlich sein kann.
Ja, es ist schon beeindruckend und also wie sie das gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie die Resonanz in Norwegen ist. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Bei uns ist jetzt nicht das große Thema, aber wie sie performt, auch wie das ganze norwegische Damenteam dann performt hat auf der großen Schanze speziell, das war schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Und ja, sie hat das richtig gut gemacht. Und sie ist eben auch eine der wenigen, die richtig gut gelandet ist, muss man auch sagen. Das hat ihr letztendlich schon auch die zweite Goldmedaille gesichert auf der großen Schanze. Sie hat jetzt im Finale hat sie eine 54,5 Haltungsnote. Kvandal hat eine 49 im Finale und am Ende waren es wie viel? 2 Punkte. Also es hat schon die Landung entschieden und das ist halt ein Element, das kann sie, das traut sie sich auch und sie war ja auch, ist ja trotzdem auch weit gesprungen. Also sie war 130, 532 mit einer guten Landung. Das hat dann am Ende den Unterschied gemacht. Also und das ist einfach, hat sie eine Qualität, sie hat einen sehr starken Absprung, hat es auch im Flug ganz, ganz gut gemacht und muss man auch, sonst wird man nicht Olympiasieger. Nein, sie ist fantastisch gesprungen, also technisch richtig, richtig gut, auch eben kraftvoller Absprung und dann eben bis zum Schluss, bis zu einer guten, sicheren Landung, da war alles dabei und deswegen ist sie verdient Olympiasiegerin geworden.
Ja, auch ein Abbild finde ich des besonderen Reizes von Olympia, gerade bei den Frauen, dass wir so dichte und spannende Wettkämpfe auch um den Sieg und ums Podium hatten, wie während des Saisonverlaufs eigentlich längere Zeit ja gar nicht. Da war ja im Vorhinein so gefühlt abgemachte Sache, okay, entweder Nika Preuss oder Nozomi Maruyama gewinnt das Ding, dann ist nur die Frage, wie deutlich. Und das war jetzt bei den Einzelentscheidungen und ja auch bei den Teamwettkämpfen eine ganz andere Nummer nochmal.
Ja, stimmt. Also es waren super, super spannende Wettkämpfe. Und man merkt dann, hat man ja auch bei Nika Preuz gesehen, Olympia, da kommt natürlich schon auch mal noch eine andere mentale Komponente dazu, wenn ich weiß, ich habe jetzt die Chance und dann erst wieder in 4 Jahren oder ich habe jetzt die Chance, nächstes Wochenende die nächste Chance. Das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Man hat, glaube ich, an der Reaktion von Nika hat man schon gesehen, wie wichtig ihr das gewesen wäre, der Einzel-Olympiasieg. Also das wollte sie unbedingt und an der eigenen Erwartungshaltung ist sie, glaube ich, ein bisschen zerbrochen. Und ich glaube, es war schon in den Trainingsspringen zu spüren. Sie hat gemerkt, die Konkurrenz kommt näher. Und hatte Angst einfach vor der Situation, Angst, was zu verlieren, also was zu verlieren, was sie sich selber zuschreibt, so quasi der Olympiasieg, das müsste eigentlich meiner sein, also weil ich bin die beste Skispringerin, das Selbstbewusstsein darf sie ja auch haben mit den Vorleistungen, aber es ist vom mentalen Zugang einfach immer schwer, wenn du in eine Situation kommst, wo du Angst hast, was zu verlieren, denn dann versuchst du Dinge zu kontrollieren. Dann versuchst du Dinge abzusichern und zu steuern. Und du bist nicht mehr so bereit, die Kontrolle abzugeben. Und Skispringen mit bewusster Kontrolle funktioniert aber nicht. Und das ist immer der Zwiespalt. Und deswegen wird es dann in so einer Situation für den Top-Favoriten manchmal, oder in dem Fall für die Top-Favoritin, einfach manchmal richtig, richtig schwer. Und wenn man eben merkt in den Trainingssprüngen, hey, jetzt habe ich einen besseren Sprung, aber hey, normal bin ich doch immer 5 Meter weiter, wenn ich einen guten Sprung mache. Und dann gibt man sich auch nicht damit zufrieden, sondern man will ja wieder dahin, man will ja seine Position erreichen und weiß, was man kann. Und dann ist vielleicht ein kleiner Fehler, der noch gar nicht so schlimm ist. Dann versucht man den aber auch noch zu kontrollieren. Und dann ist am Ende einfach zu viel Kontrolle, zu viel bewusste Steuerung und dann geht die Bewegungsharmonie verloren und dann fehlen halt ein paar Meter am Ende.
Aber so wie wir sie als Athletin kennengelernt haben, kann man ja davon ausgehen, dass sie so eine Erfahrung, so ein Erlebnis ja nur noch stärker machen wird. Also jeder noch so kleine Rückschlag, den sie ja auch schon erlitten hat, das darf man ja auch nicht vergessen, da kam sie eigentlich immer gestärkt hervor. Und vielleicht ist es ja dann 2030 soweit mit
Ja,
Olympiagold.
natürlich. Also sie hat ja noch
Lange Jahre vor sich, ja.
hat ja noch viele Jahre vor sich, aber man hat sie ja schon angemerkt, dass es schon hart ist für sie. Obwohl sie ja mit dem Mixed die ersehnte
Ja.
Goldmedaille hat, aber trotzdem wollte sie natürlich Einzelgold, aber ja, sie wird das wegstecken. Marco Odermatt muss es auch wegstecken.
Ja.
Auch da geht die Reise weiter und es ist einfach so. Und man muss neidlos anerkennen, Anna-Rodine Ström auch also die ganze Konkurrenz. Wir haben ja schon die Dichte angesprochen, auch eine Irene Maria Gwandall, auch super gesprungen. Gell? Auch eine Frieda Westmann, gell? Ist ja wahnsinnig
Ja.
gut gesprungen. Also wenn man da die Haltungsnoten draufrechnet, dann sieht es ja für sie auch nochmal anders aus. Und deswegen war da einfach auch ein ganz hohes Niveau in der Spitze. Und das ist doch schön zu sehen.
Absolut. Jetzt abschließend vorausgeblickt, es geht ja jetzt noch 5 Wochenenden weiter mit dem Weltcup. Die Frauen sind zunächst in Hinsenbach zu Gast, auf der zweitkleinsten oder kleinsten Schanze im Weltcup. Die Männer gehen parallel schief, liegen am Kulm. Für wen ist da der Wiedereinstieg einfacher oder schwieriger?
Das ist jetzt die Frage, aber ich finde, das ist jetzt auch also von der Attraktivität waren die Kleinschanzenspringen ja schon richtig, richtig cool, auch cool zum Angucken. Also mir ging es zumindest so.
Total.
Und ich finde, immer nur wir müssen nur große Schanze und da sind jetzt die Männer wieder bevorteilt, weil die dürfen am Kulm und wir müssen in Hinsenbach. Natürlich, wenn es parallel, es wäre schöner, wenn beide zusammen in Hinsenbach und dann am Kulm wären. Natürlich, wenn man nicht den Bildvergleich hätte mit kleine Schanze, große Schanze, aber ich finde
Ja.
die ganz grundsätzlich gesprochen, die kleine Schanze, die ist attraktiv und die bietet auch attraktive Wettkämpfe und super spannende Wettkämpfe. Und ich glaube, das sollte man schon auch versuchen herauszustellen. Deswegen hat, glaube ich, auch im Weltcup sowohl im Damen- als auch im Herrenbereich die kleine Schanze eine absolute Berechtigung. Und sollte man auch vielleicht darüber nachdenken, die auch außerhalb von Großereignissen, auch im Männerbereich, mal das eine oder andere mal mit reinzunehmen, weil es einfach auch coole, spannende, enge Wettkämpfe sind. Und deswegen natürlich kann man sagen, jetzt von der Kalenderplanung, wenn du Skispringen auf einer 90er hast oder auf einer kleinen 90er und du hast dann Skifliegen am Kulm, hast du natürlich ja, andere Voraussetzungen. Und da könnte man es vielleicht von der Wettkampfplanung schon ein bisschen günstiger planen, ja. Sage ich jetzt mal. Deswegen werden vielleicht die einen oder anderen aus dem Damenbereich auch mit einem kleinen, mit ein bisschen Wehmut nach Bad Mitterndorf blicken.
Mit Sicherheit, ja. Also das, ich bin da vollkommen bei dir. Ich fände es ja sogar auch eigentlich ganz charmant, wenn du dann sagst, hey, wie im Alpinen, du machst eine Disziplinenwertung nochmal auf. Ja. Gerade wenn du mehr Normalchancen hast, und die Frauen haben das ja, die haben ja annähernd 50-50 im Kalender, wäre das eigentlich ganz cool, dann nochmal so kleine Preise irgendwie zu vergeben. Aber was mich halt prinzipiell stört, ist dieser Bildvergleich. Also ja. Vor 2 Jahren in Planitza war es ganz schlimm. Du guckst vormittags Skifliegen auf einer 240er und ja. Nachmittags ist das Frauen-Weltcup-Finale auf einer 90-Meter-Schanze. Das war ganz grausam, auch anstrengend fürs Auge, ehrlicherweise. Aber ja. Dürfen uns, glaube ich, darauf freuen. Und auch wir dürfen uns darauf freuen, dass die Kombinierer das allererste Mal ein Skifliegen haben am Kulm. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das laufen wird.
Ja, definitiv. Und da wird sich auch vielleicht der eine oder andere in eine Position springen. Vielleicht auch einer, von dem man es jetzt gar nicht so sehr erwartet, der dann auf einmal wahnsinnig gut fliegt. Und da vielleicht einfach mal doch nochmal eine neue Seite kennenlernt. Ich glaube, das ist schon eine ganz, ich meine, viele Kombinierer sind ja schon geflogen. Also ist ja, ja haben ja viele schon auch ihre Erfahrungswerte. Aber jetzt so in der Wettkampfsituation, ich glaube, das ist richtig, richtig spannend und cool zu sehen. Und ja, vielleicht kann man da auch so ein gemeinsames Event in der Zukunft schaffen, wo dann wirklich alle wie so eine kleine Weltmeisterschaft im Weltcup. Nein, aber halt, wo wirklich alle auch, wo man dann hat man wieder die Skiflugwochen von früher.
Oh ja, ja, ja. Oh.
Genau, und dann hat man es auch zeitlich besetzt mit Kombination und mit Skisprung, Damen und Herren.
Coole Idee. Da könnten wir uns mal für stark machen. Das finde ich gut. Da wäre ich auf jeden Fall ein Befürworter. Ja, lieber Martin, dann sage ich ganz vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Olympia-Experience sozusagen. Und ja, war schön, dass wir mal wieder hier plaudern konnten.
Ja, habe ich auch gefreut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Guten Winter noch.
Jawohl, euch da draußen natürlich auch. Wir hören uns natürlich in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin gilt wie immer, fliegt, soweit es geht.